Hallo und herzlich willkommen zu Niere to go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Leuko,
Ärzte aus dem Nephrologischen Zentrum Villingen-Schwenningen. Technisch wird es heute bei uns im Podcast, denn wir haben heute Professor Peter Mertens zu uns eingeladen. Er wird uns von seiner Studie rund um die intelligente Einlegesohle erzählen und was sich genau dahinter verbirgt. Auch wird er für uns einordnen, wie er gerne den Einsatz der Telemedizin in der Nephrologie sehen würde und was da in der Nephrologie auf dem Gebiet noch weiteres möglich ist. Mich freut es besonders, dass wir da heute drüber reden, weil bis jetzt der Tenor in der Nephrologie oft noch ist, dass unsere PatientInnen im Schnitt doch zur älteren Bevölkerung zählen und für solche Herangehensweisen nicht geeignet wären. Und ich glaube, da tun wir unseren PatientInnen Unrecht. Man muss nur die richtigen Gadgets anbieten, denke ich, dann gibt es vermutlich eine echte Chance zum Empowerment und zur besseren Versorgung. Deshalb sage ich jetzt Hallo, Peter, stell dich doch unseren Zuhörerinnen einmal bitte vor.
Hallo Daniela, hallo Bernd. Ja, ich finde das total toll, dass ihr von mir mehr erfahren wollt über aktuelle Projekte. Ich bin Leiter der Klinik für Nieren, Hochdruckkrankheiten, Diabetologie und Endokrinologie am Uniklinikum Magdeburg, der Otto-von-Guericke-Universität. Und die hat eine große Tradition, gerade was technische Innovationen betrifft. Also Otto von Guericke war der Erfinder oder der Entdecker des Vakuums. Also hier pulsiert in gewisser Weise die Medizintechnik auf dem Hauptcampus. Und da ich sehr viele Kontakte zum Hauptcampus auch habe, ist irgendwann mal sehr viel auch mit Telemedizin bei mir angestoßen worden. Ich bin seit 15 Jahren in Magdeburg. Als ich hierher kam, war eigentlich die Idee, dass ich in der Entzündungsforschung beitragen kann. Wir haben einen SFB hier etabliert, der bis zum letzten Jahr auch über 12 Jahre oder insgesamt 13 Jahre gelaufen ist. Und ja, ich bin molekularbiologisch interessiert und im Laufe der Zeit hat mich immer mehr die Medizintechnik auch in Beschlag genommen.
Das ist ziemlich vielseitig. Wie bist du denn da eigentlich an sich so in der Nephrologie dann gelandet?
Warum ich in der Nephrologie gelandet bin? Also ich muss sagen, mein Werdegang ist so eher im Zickzack gewesen. Eigentlich hat mich die Onkologie und Hämatologie fasziniert. Und irgendwann habe ich auch dort begonnen, in Düsseldorf. Und im Rahmen der Rotation habe ich die Gastroenterologie dann kennengelernt. Und die Diabetologie, wobei derjenige, der mich am meisten fasziniert hat in diesem Ausbildungsstadium, war Professor Michael Berger, der als Diabetologe einfach neue Wege gegangen ist. Der hat immer gesagt zu seinem Team, denkt 3 Schritte weiter. Und da war ich ganz jung und als ich dorthin rotiert bin, hatte ich gesagt, ja, ich möchte auch weitergehen in dem Gebiet, in dem ich mich am wenigsten auskenne, und das war die Nephrologie. Und die Motivation war eigentlich primär, die Lücken zu schließen, die ich in meinem Wissen hatte. Und dann habe ich mich in Aachen beworben bei Herrn Siebert, der eine riesengroße Klinik hatte in der Nephrologie, Intensivmedizin, auch Hämatologie und Rheumatologie vereint war. Und dort habe ich meine Ausbildung sehr breit klinisch angelegt gestartet. Und als ich dort landete, war mir aber schon klar, weil ich auch von früh an schon immer so ein Forschungsinteresse hatte, ich möchte einmal ins Ausland gehen, und hatte mit ihm abgesprochen, dass ich einen Stipendiumantrag stelle. Und das hat er mir auch gewährt und ich habe mich selbst drum gekümmert, bin dann auf der Landkarte vorgegangen, habe gesagt, wo möchtest du hin? Da war San Francisco für mich das Beste in Amerika und dann habe ich tatsächlich auf dem ASN, dem ersten, den ich besucht hatte, dann den entsprechenden Nephrologen in San Francisco angesprochen und so ging die Reise dann weiter. Also es war ein relativ unvoreingenommenes Vorgehen von mir. Und die DFG hat mir dann ein 2-jähriges Stipendium gegönnt. Und in der Zeit habe ich sehr viel Molekularbiologie kennengelernt. Das hat mich danach weiter geprägt.
Das ist ja eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil wenn man aus der Diabetologie kommt, ich sag mal traditionell, hat man mit Entzündungsforschung nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ich meine, das hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch geändert. Aber wie bist du war das dann das Thema, das du dann in den USA hattest, dass es in die Entzündungsrichtung ging? Oder wie kamst du dann in diesen Bereich, der ja doch ja gedanklich ein bisschen ferner primär mal von der Diabetologie zu sehen ist?
Also dieses Team in Düsseldorf, in dem ich die Diabetologie als erstes kennengelernt hatte, bestand aus herausragenden Persönlichkeiten. Da war ein Herr Schantelau, der war für die Fußschädigung so der Urvater. Da gab es Herrn Sawicki, der beim IQWiG später war, ein Herr Richter, der die Cochrane-Analysen durchführte, und Herr Berger. Und das alles in diesem Setting hat mich sehr fasziniert, und das Vorgehen vor allen Dingen, wie die Grenzen nach vorne geschoben haben, das DMP zum Beispiel mit initiiert haben. Die Forschung, die ich dann in Amerika durchgeführt hatte, basiert wirklich auf meinem Interesse an Basic Science. Ich hatte während meines Studiums schon 3 Jahre lang im Labor gearbeitet und mich mit Zytokinen, mit Wachstumsfaktoren beschäftigt. Und das war auch der Grund, warum die DFG mich gefördert hatte. Ich hatte eine sehr ausführliche, mit Summa Cum Laude benotete Arbeit durchgeführt in der Endokrinologie. Da war die Endokrinologie schon dabei. Es ging zum mittelären Schilddrüsenkarzinom. Und die Forschung, die ich dann in Amerika erlebt habe, war natürlich vom Niveau ganz anders. Und ich habe sehr viele Techniken kennengelernt, rekombinante Proteine exprimieren, Footprinting, DNA-Analysen, das, was wir als Molekularbiologie bezeichnen. Und damals war das ja in den Kinderschuhen, aber hat mir eigentlich das Rüstzeug gegeben, weiterzugehen. Und als ich zurückkam, war für mich die Klinik wieder im Vordergrund. Ich bin also sehr breit klinisch ausgebildet, und ich glaube, das ist eigentlich das, was mich vielleicht unterscheidet von einigen anderen, dass ich halt sehr breit in meinen Interessen bin. Also ich kann mich nicht auf eins fokussieren, sondern ich wechsle auch gerne mal die Disziplin. Ich bin zum Beispiel irgendwann auch in der Chirurgie sehr verhaftet gewesen zu Hernienentstehung und wie man Hernienoperationen macht, hatten wir ganz tolle Projekte mit den Aachener Chirurgen. Und mit meinem Wissen zu Matrix und wie das funktioniert, ist das dann sehr erfolgreich auch zur Habilitation geführt. Also im Grunde genommen bin ich dadurch, glaube ich, mit sehr viel Neugierde ausgestattet. Und der qualifizierte Laienblick, den ich dann habe für Spezialthemen, der hilft mir.
Das finde ich eigentlich auch schön in der Nephrologie, dass man eben so viele verschiedene Themengebiete oder Fachrichtungen vereinen kann. Ich hatte in Mannheim ja auch noch die zur Nephrologie die Endokrinologie und die Diabetologie und die Rheumatologie gesehen. Davon profitiert man wirklich, und ich glaube auch die PatientInnen. Und wie lief das bei dir weiter? Also du hast ja vermutlich den Internisten und dann den Nephrologen gemacht. Welche Stellen, also hast du dann noch durchlaufen, bevor du jetzt da eben in Magdeburg Klinikdirektor geworden bist und jetzt schon eben länger bist?
Also ich habe in Aachen den Wechsel von Herrn Siebert zu Herrn Flöge dann als Oberarzt, neuberufener Oberarzt, erlebt und hatte Verantwortung für eine große Station, für die Ambulanz. Die ganzen Glomerulonephritis-Sprechstunden habe ich aufgebaut dort. Und habe auch relativ lange davor über 4 Jahre die Intensivstation geleitet. Das heißt, ich habe sehr viel Klinik gemacht. Und das, was ich danach gemacht habe, ist natürlich den Internisten, den Nephrologen und den Diabetologen habe ich noch drangehängt. Und das war für mich wirklich gut, als ich mich hier in Magdeburg beworben habe, weil die Klinik, die ich habe, ist nicht eine, es sind 2 Kliniken, die ich zusammenführen durfte. Herr Lobmann war vorher hier, Herr Lehnert war hier. Die meisten im Feld kennen diese Persönlichkeiten, weil sie in der Endokrinologie, Diabetologie große Namen sind. Und diese Mitarbeiter durfte ich dann zusammenbringen. Und dadurch haben wir auch die einzigartige Kombination. Also wir haben 2 Stationen, eine nephrologisch geprägte, eine diabetologisch, endokrinologisch geprägte. Wir haben eine große Ambulanz. Wir haben eine sehr gute und große Dialyse, und ich betreue auch noch in KFH, was auch nochmal ein großer Vorteil ist, denn dann sieht man auch noch die ambulante Versorgung. Also das Team ist sehr groß, man hat mir hier sehr viel verantwortet, und in den letzten 15 Jahren ist das auch schön gewachsen, und ich sehe, dass der Nachwuchs gerne kommt und sich hier ausbilden lässt. Und also ich freue mich immer, wenn ich junge, inspirierte Persönlichkeiten hier kennenlernen darf und die dann ins Team kommen und also hier auch groß werden. Und das ist also für mich eine der schönsten Dinge, die ich hier erleben darf.
Das heißt, wenn ich das mal so ein bisschen interpretiere, du hast also geschafft, wirklich dieses breite Spektrum, das dir lieb ist, dann auch in deiner jetzigen Funktion so aufrechtzuerhalten und deinen Arbeitsalltag auch entsprechend vielfältig zu gestalten. Ist das so?
Ja, also wir wollen ja gleich noch über Telemedizin sprechen. Ich habe eigentlich zwei Standbeine in der Forschung im Moment oder drei. Also einmal, ich habe ein grundlagenorientiertes Labor, wo wir mehrere DFG-geförderte Projekte auch bearbeiten. Da geht es wirklich um Entzündungen in der Niere mit ganz vielen Modellen. Und wir machen auch Knochenmarktransplantationen. Wir machen also sehr aufwendige Untersuchungen. Und das ist ein Team von ungefähr 12 bis 14 Personen, auch einige Postdocs, die da arbeiten. Dann habe ich ein Team seit 12 Jahren, das sich wirklich mit Telemedizin intensiv beschäftigt, wobei ich zwei Programmierer habe und noch jemanden, der sehr affin ist, Apps zu entwickeln und das Ganze mitgesteuert hat und hatte auch lange einen Arzt noch, der dabei mitgearbeitet hat, wobei das auch in Zukunft hoffentlich wieder so sein wird. Und diese Arbeitsgruppe ist wirklich zweimal in der Woche für mich anderthalb Stunden lang da. Und wir haben einige Doktoranden, die da mitarbeiten. Da rekrutieren wir Patienten. Da sind wir sehr, sehr innovativ. Und das hat sich von Scratch entwickelt. Also es war einmal eine Uridee und die ist immer weiter gewachsen und trägt jetzt seine Früchte. Und dann habe ich halt noch klinische Studien, über die ich gleich auch noch kurz etwas sagen kann, weil wir da auch sehr viel mit künstlicher Intelligenz machen.
Ja, super spannend. Ich finde es auch schön, dass man sich da oder eben du dich als Klinikdirektor doch auch zum gewissen Maß selbst verwirklichen kannst. Jetzt hast du ja schon ein bisschen erzählt, Medizintechnik hat dich schon immer interessiert. Ich denke, du bist wahrscheinlich privat auch technikaffin. Was rätst du jungen KollegInnen, wenn es ums Thema Medizintechnik, digitale Gadgets und die Entwicklung rund um die Telemedizin geht und überhaupt die Digitalisierung in der Medizin. Gibt es was, das du gelernt hast, eine Erfahrung, die du gemacht hast, die du weitergeben möchtest? Oder sagst du, die sind sowieso so smart unterwegs, die jungen KollegInnen, die leben das sowieso und die entwickeln das aus dem Alltag heraus? Oder gibt es einen konkreten Tipp, den du geben kannst?
Also meine Erfahrung ist, dass diese Gadgets, die vielleicht jetzt an Apple Watch sind oder bei anderen Produkten, ist nicht das, auf das ich schiele, sondern ich schiele auf Dinge, die genau an der Schnittstelle von Medizin zu Telemonitoring stattfindet. Und da sind wir gar nicht so weit. Also als wir zum ersten Mal aufbrachen, wollten wir Temperatursensoren einbringen in Einlegesohlen. Und die gab es nirgendwo zu kaufen. Das heißt, wir haben die mit einer lokalen Firma entwickelt. Und da sind diese Startups oder die Firmen, die technikaffin sind, natürlich die richtigen. Und da gibt es ganz viele, die gerade die medizinischen Aspekte nicht kennen und Beratung brauchen und Erfahrung brauchen. Und ich habe jetzt mit mehreren dieser Firmen auch Kontakt, die alle ein ganz tolles Produkt sich ausgedacht haben, aber nie in der Klinik getestet haben. Und der Arzt an sich, wenn er sich dafür öffnet, hat also ein ganz breites Betätigungsfeld. Und die wissen auch gar nicht, wozu kann man das alles benutzen. Und in der Diskussion, die man dann immer wieder führt, stellt man fest, oho, das ist noch viel mehr möglich. Und da kann ich gleich auch erzählen, wie sich das bei uns entwickelt hat. Also ich glaube, Gadgets ist das eine. Das andere ist zu sehen, dass wir momentan noch gar keine Telemedizin etabliert haben. Telemonitoring findet in unserer Welt ja gar nicht statt. Und digitale Vernetzung, da sind wir auch am Anfang. Das heißt, wir sind gerade so an einem Zeitenbruch. Und wenn wir das gestalten können, ist das fantastisch. Und ich glaube, da haben wir ein ganz tolles Feld, was wir auch noch entwickeln können. Und man sollte sich nicht so klein fühlen, dass man nicht beitragen kann. Das haben wir mit unserer Studie auch gesehen. Jetzt rufen mich viele an und sagen, könnt ihr nicht helfen? Und ich muss sagen, ich bin ja eigentlich nur Arzt mit ein bisschen IT im Hintergrund. Ja, und da kann man sehr viel schaffen.
Das glaube ich auch, ja. Da bin ich fest davon überzeugt und ist auch ein wichtiger Antrieb. Jetzt bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, Peter, wir fragen immer noch mal gern nach den Dingen, die man sonst so macht, wenn man gerade sich nicht mit Medizin oder Technik beschäftigt. Also die konkrete Frage, was machst du denn, wenn du nicht in, wenn du nicht in der Klinik sitzt und in deiner Freizeit, wie gestaltest du das? Was hast du für besondere Vorlieben und Hobbys?
Also ich liebe Kultur und ich male unglaublich gerne. Das ist so einer der Probleme, die ich habe. Ich male gerne großformatig auf Öl und ich habe die ganze Klinik schon voller Bilder gehängt. Und die Lager sind auch schon voll und irgendwann muss ich mich mal von den Bildern trennen. Also das ist das, was ich tue, tatsächlich malen. Hört sich komisch an, aber da kann ich mich vergessen und ja, das ist das eine. Und das andere ist Radfahren. Also Fahrradfahren und die Welt erkunden und malen. Und wenn ich mich aufs Rad setze und richtig losfahre, dann geht es auch ziemlich weit.
Aber das ist doch eine gute Kombi. Ich denke, bei beidem kann man sehr gut entspannen und abschalten, sowohl beim Malen als auch beim Radeln. Peter, wenn man auf die Homepage der Nephrologie der Uniklinik Magdeburg geht, sieht man am Ende der Seite zwei Videos. In einem davon spielt ein Diabetiker mit seinen Füßen ein Spiel, bei dem er mit einem Huhn von einer Insel zur nächsten hüpfen muss. Und da ist seine Reaktionszeit und durch seinen Erfolg im Spiel können dann Rückschlüsse auf diabetische Nervenschädigungen gezogen werden. Das fand ich total beeindruckend, weil es irgendwie so simpel scheint und man dann trotzdem was ableiten kann und eben kein NLG oder ähnliches braucht. Und der Patient kann es ja theoretisch auch von zu Hause aus mit seinem eigenen Tablet spielen. Und man kann eben regelmäßig das kontrollieren und untersuchen und hinsichtlich einer Früherkennung einer PNP agieren. Kannst du uns und unseren Zuhörerinnen erst einmal erzählen, wie dir die erste Idee zu so einem Monitoring-Programm kam und ja, wie du da vorgegangen bist, das anfänglich zu entwickeln oder genau, wie entstand denn die Idee dazu?
Also die ursprüngliche Idee hing nicht mit diesen Spielen zusammen, sondern mit Temperatur. Weil ich habe ja hier auf der Station sehr viele Patienten gesehen, die diabetische Füße hatten, mit Nekrosen und anderen Veränderungen. Und das hat mich irgendwann mal so geärgert, dass es da nicht etwas gibt, was nochmal Feedback den Patienten gibt, dass sie krank sind an den Füßen, weil die Nervenschädigung in der Regel ja sehr fortgeschritten ist. Und das hat mich umgetrieben. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn es an den Füßen irgendwie schlecht ist, dann ist für mich nicht das Druckmessen entscheidend, sondern ich möchte mal schauen, ob die Temperatur ansteigt. Und tatsächlich gab es auch schon eine kleine Studie von einem amerikanischen Forscher, Herrn Armstrong, der gemessen hatte mit Infrarotmesssonden, dass die Temperatur ansteigt zu 1,5 Grad. Aber nicht zum Zeitpunkt, wenn das Geschwür da war, sondern schon vorher. Das heißt, 5 Tage bis 5 Wochen vorher steigt die Temperatur an solchen Stellen an. Und was der gemacht hat, ist, er hat den Leuten gesagt, entlastet eure Füße. Und nach 5 Tagen dürfte er wieder belasten. Und er konnte 2 von 3 Geschwüren verhindern. Und das war für mich so der Kickoff. Dann habe ich gedacht, naja, dann werden wir einfach die Sensoren einbauen, werden Temperaturmessen standardisiert. Und das haben wir entwickelt mit Umgebungssensoren, sodass wir auch noch die ambiente Temperatur hatten, sodass wir ganz genau wussten, wie die Fußtemperatur ist. Und Gott sei Dank konnte ich eine große Studie auflegen mit insgesamt 280 Patienten, die wir dann eingeteilt haben in Messer- oder nicht messende Patienten und haben die gebeten, immer morgens und abends für 3 Minuten zu messen, die das Gerät hatten. Wir haben dann alles so konstruiert. Wir haben die App programmiert, wir haben die Sensoren eingebracht, wir haben das übermittelt hier an unser Studienzentrum und wir konnten täglich eigentlich übersichtlich dargestellt erkennen, wie das sich entwickelt. Und bei den Patienten, bei denen ein Unterschied war in der Temperatur, Seitendifferenz, haben wir gesagt, ja, messt nochmal. Und nach 48 Stunden haben wir darauf hingewiesen, dass sie jetzt ihre Füße doch entlasten sollten. Und dadurch haben wir bei 135 Patienten, die das gemacht haben, nicht ein einziges Geschwür gesehen am Ende der Zeit von 24 Monaten. In der anderen Gruppe hatten wir 5 Geschwüre. Und das ist so der erste Endpunkt, den wir gemessen hatten. Und das andere, was uns aufgefallen ist, sind unglaubliche Unterschiede. Wenn man zum Beispiel eine Gichtattacke hat, dann kann man 8 Grad Temperaturerhöhung am Fuß haben. Viele hatten chronische Gicht, eine Temperaturerhöhung lokal, regional 3 bis 4 Grad über viele Monate. Und es gab über die Hälfte der Patienten, die Temperaturabfälle haben. Das heißt, die haben zum Teil gar keine Durchblutung mehr gehabt in den Füßen, haben es aber nicht gespürt. Und wahrscheinlich sind das embolische Ereignisse, die wir gar nicht wahrnehmen. Sodass wir jetzt im Nachgang sogar schauen, ob wir nicht kardiovaskuläre Ereignisse damit vorhersagen können, die dann häufiger stattfinden. Das wäre natürlich eine tolle Sache. Also das war der erste Schritt. Und da haben wir so viel gelernt mit diesen Messmethoden und mit der App, dass ich dann gesagt habe, okay, außer der Temperatur können wir auch Druck, aber wenn wir Druck messen und in der Einlegesohle solche Sensoren haben, dann möchte ich Spiele mir ausdenken, mit denen ich mal gucken kann, wie die Nerven funktionieren. Und das war so der nächste Schritt. Und in diesem Projekt haben wir verschiedenste Sensoren getestet. Und letztendlich die Sensoren, die wir nutzen, sind von einer Luxemburger Firma, die weltweit führend ist in der Sensorherstellung. Die haben uns kontaktiert und gesagt, wir können Sensoren, ihr habt tolle Ideen, machen wir das zusammen. Die produzieren zum Beispiel für Mercedes Drucksensoren, wenn man eine Sitzheizung anschalten möchte und so, oder wenn man sitzt, das ist dort alles produziert. Die sind in der Raumfahrttechnik und so haben wir plötzlich ganz viele Kontakte zu diesen innovativen Persönlichkeiten dort. Und ja, und dann war es die Frage, welche Spiele machen wir? Wie könnte man Nerven abschätzen, wie die Funktionen sind? Ich habe mir da gedacht, es kann zum Beispiel sein, dass man Balance messen kann, rechts, links, Feingefühl, wenn man einen Ballon steuert über eine Landschaft, aber auch wenn man reagieren muss, dass man rechts, links koordinieren muss, indem man zum Beispiel Äpfel einfängt, die virtuell dort von einem Baum fallen. Und das Sprungspiel, was du gerade benannt hast, ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht, weil die Patienten richtig mitleiden. Dieser Gockel, der springt ja von einer Insel zur nächsten. Und wenn man den Druck nicht so richtig einstellt, dass der landen kann auf der Insel, fällt der ins Wasser. Und wenn jemand dann den Gockel immer wieder im Wasser landen hat, dann leiden die so sehr und die scheitern fast. Ja, und deshalb haben wir mittlerweile sogar ein Rettungsboot, was dorthin gebracht wird, damit die dann nicht weiter leiden müssen. Ja, und das Ergebnis ist eindrucksvoll. Also wir können die Nervenschädigung mit über 85%iger Wahrscheinlichkeit damit nach 10 Minuten einschätzen. Und die Kognition können wir über 90% einschätzen. Also wie gut die Kognition ist nach 10 Minuten im Vergleich zum MoCA-Test, können wir vorhersagen. Also das ist schon unglaublich, wie genau diese Spiele das erfassen. Und wir sind gerade dabei, das jetzt noch aufzudröseln, ob wir Frühstadien nachweisen können. Wir haben, wie ich finde, einen großen Schritt nach vorne gemacht, indem wir dieses Spiel jetzt nicht mehr mit einer normalen Geschwindigkeit laufen lassen, sondern dass wir es dynamisch schneller oder langsamer werden lassen, weil eigentlich ist es so, dass wir natürlich, wenn wir normale Nervenempfindungen haben, so ein Spiel leicht spielen können. Aber jemand, der ein Problem hat, oder älter ist und nicht so schnell reagieren kann, den möchte ich ja nicht verlieren, den möchte ich ja immer noch untersuchen. Und deshalb haben wir diese Dynamisierung reingebracht. Und das machen wir gerade mit sehr vielen Demenzpatienten und testen die. Wir haben hier ein Demenzzentrum. Wir sind einer der Standorte für Neurowissenschaften, wo ein DZNE steht und das passiert gerade. Und da haben wir schon über 700 Patienten so durchgeschleust und sammeln diese Daten. Und da braucht man KI.
Ja, das ist völlig klar. Und das sind natürlich auch klasse Ideen. Aber ihr macht es jetzt gerade 2D, oder? Weil meine Frage wäre dazu, wenn man sich das anhört, was du an Trainingskonzepten machst, ja? Ich habe ja so eine gewisse Affinität zur Virtual Reality, ja? Wäre das nicht eine wahnsinnig spannende Kombination? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Es gibt ja tatsächlich Entwicklungen, das ist jetzt vor allem, da gibt es eine italienische Company, die haben da auch, machen auch wissenschaftliche Studien dazu, die machen, setzen den Patienten dann eine VR-Brille auf und machen Training zum Beispiel bei Schlaganfallpatienten. Eigentlich genau der gleiche Ansatz, nur nicht mit den Füßen, sondern mit den Armen. Also ein 3D-Spiel, bei dem die Patientinnen und Patienten dann gezielt bestimmte Dinge trainieren können, so wie du das gerade beschreibst. Und wenn man das denkt, dann muss man ja sagen, das hätte ja in dem Setting auch ein Wahnsinnspotenzial.
Bernd, ich bin absolut dabei. Was ich so faszinierend bei unserer Sache nur finde, ist, dass wir so standardisiert haben. Die sitzen dort, haben ein ganz definiertes Tutorial. Die bekommen Kopfhörer auf, machen dieses Spiel und die Vergleichbarkeit der Daten für die KI ist gegeben dadurch, dass wir immer den gleichen Datensatz haben. Und ich lasse zum Schluss diese entscheidenden, diskriminierenden Features, nennen wir es, rausfiltern durch die KI. Das kann ich gar nicht definieren. Das läuft alles über KI, weil wir so viele Daten haben. Und deshalb ist das System trainiert worden und wird immer besser, je mehr Datensätze wir haben. Ich stimme dir zu. Das, was ich als nächsten Schritt gerne hätte, ich würde auch gerne Eye-Tracking machen. Ich würde gerne auch noch.
Ja, geht auch mit VR-Brillen, ja? Ist genau. Eine super spannende Geschichte, ja?
Also VR-Brille drauf und danach steuern lassen. Das Entscheidende ist nur, aus meiner Sicht, es muss so standardisiert sein, dass ich die Datensätze vergleichen kann. Ansonsten wird es sehr unübersichtlich.
Ja, ist klar.
Also es ist total intelligent, diese Lösungen, die du da beschrieben hast. Ich meine, umso mehr verschiedene Sinne man natürlich dokumentiert und analysiert, umso genauer werden die Ergebnisse und umso besser wird vermutlich auch das, was wir medizinisch draus ziehen und vielleicht auch die Prognose, die wir stellen können. Also es ist super spannend, was da im Moment passiert. Und wo würdest du sagen, würdest du das gerne sehen in Zukunft? Also bei der Akutdiagnostik oder soll jeder Diabetiker dann so ein Tablet und diese Sensoren und die Sohlen zu Hause haben? Oder wie denkst du, könnte das ganz konkret in die Umsetzung gehen?
Also wir wissen, dass ungefähr die Hälfte aller Menschen nicht wissen, dass sie erhebliche Nervenschädigungen haben. Also es ist dieses Nichtwissen, dass der Fuß besonders kritisch zu betrachten ist. Und meiner Ansicht nach wäre es ein Instrument, das zum Beispiel im Wartezimmer benutzt werden könnte oder im Wartebereich. Man spielt dieses Spiel und hat dann eine Information, welcher Patient sollte klinisch untersucht werden durch den Arzt und welcher nicht. Also wenn das Spielergebnis gut ist, kann ich nach 10 Minuten sagen, also MoCA ist in Ordnung und auch die Nervenfunktion ist in Ordnung. Das, was wir momentan auch noch testen, ist, ob eine Fallneigung besteht. Also ich kann ja sagen, ob jemand, der das Spiel gespielt hat, dann fällt oder nicht stürzt. Wir haben mittlerweile auch eine große Kohorte, bei der wir diese Daten dann korrelieren. Und es wäre mein Wunsch, dass man anschaut, ob vielleicht durch Medikamente oder durch andere Einflussfaktoren eine Sturzneigung da ist. Das sind so Weiterentwicklungen. Ich glaube, man kann auch im Jugendbereich noch viel machen damit. Ja, also man kann Nervenstörungen vielleicht diagnostizieren. Mit der Jugendpsychiatrie werden wir hier arbeiten. Das sind alles so Ansätze. Ich glaube, dass es nicht wehtut, dass es relativ schnell geht. Und wenn man einmal angefangen hat, einen Datensatz hat, könnte man das also an vielen Stellen benutzen. Jemand anders sagt, ja klar, wir können es per Post irgendwo hinschicken und jemand macht das auf dem Land. Klar, geht das alles, aber es ist barrierefrei zu nutzen im Grunde genommen. Man kann es alles transferieren. Das wäre für die Neuropathie-Diagnostik das Tolle. Das mit der Temperaturmessung ist meiner Ansicht nach etwas, was allen Diabetespatienten natürlich zugutekommen sollten. Erstmal, wenn sie schon mal ein Geschwür hatten oder ganz schwere Neuropathie haben. Und ich glaube, ein ganzer Berufszweig könnte davon profitieren. Nicht nur die Diabetologin, sondern auch die ganzen Podologinnen. Also da sehen wir ja, dass ein riesiger Bedarf ist. Und die haben ja kein Screening-System. Die sind meiner Ansicht nach mit so einem System wahrscheinlich empowered, ganz viel ihren Patienten zusätzlich noch zu geben. Also da würde ich eine Anwendung mir vorstellen.
Und man kann sich ja super vorstellen, dass du mit diesen Daten nochmal die diabetische Schuhversorgung völlig anders gestalten kannst. Die Frage, die für mich nochmal auftaucht, ist, kannst du irgendwas dazu sagen, wie weit solche Daten valide wären für AVK-Patienten? Also die jetzt, wir haben ja auch im diabetischen Fuß diese Kombination mit mikroangiopathischen, makroangiopathischen Veränderungen, haben aber oft auch eine Situation, wo, sag ich mal, die großen Gefäße frei sind, wo man dann sagen muss, ihr habt halt eine schwere mikroangiopathische Beteiligung. kann man das irgendwie diskriminieren oder kann man sich auch vorstellen, dass das, sagen wir mal, für eine andere oder neue Art Diagnostik in dem Bereich geeignet wäre, möglicherweise?
Also wir haben immer die Infrarotbilder gemacht, um zu wirklich objektivieren, wie die Durchblutung ist, die Temperatur ist im ganzen Fuß, weil es so Angiosome gibt. Es gibt also verschiedene Versorgungsformen am Fuß. Und wir haben gleichzeitig natürlich die angiologischen Diagnostik mit Duplex und Doppler gemacht. Ansonsten, also das mit der PAVK-Diagnostik, dass man das daneben legt und sagt, ich habe hier den definitiven Befund und vergleicht das dann mit der Temperatur, das haben wir bisher nicht gemacht, wobei das sicher in Zukunft was Tolles wäre, wobei wir dann noch einen Schritt weitergehen wollen. Da möchte ich auch noch die Sauerstoffsättigung haben. Ich möchte die Atemfrequenz haben, ich möchte ein EKG haben, ich möchte sehen, ob wir das korrelieren können. Und das ist einer der Projekte, die wir gerade auch auflegen.
Sauerstoffsättigung dann im Gewebe oder am Finger gemessen?
Primär würde ich es am Finger machen, aber im Gewebe auch. Da gibt es ja mittlerweile auch ganz tolle, innovative Ansätze, wie man Sauerstoff im Gewebe messen kann. Da ist es so, dass die Innovation tatsächlich aus diesen Firmen kommt, also die sich mit Medizintechnik befassen.
Aber also ich erinnere mich nur, wir hatten mal ein Studienkonzept, da war ich noch in Dresden angedacht. Die Japaner machen ja auch solche Geschichten und die haben dann praktisch im Gewebe versucht, Sauerstoffsättigung zu messen. Gibt es auch Studien dazu, nutzen das dann bei schwerer AVK, um eben die Amputationslinie festzulegen und zu sagen, hier habe ich noch so viel Perfusion, dass es Sinn macht, das Gewebe zu erhalten und weiter unten ist die Chance auf Heilung extrem gering. Aber das zeigt ja, dass das schon ein möglicherweise valider Ansatz, vor allem in der Kombination, auch sein könnte.
Ja, und ich bin sehr optimistisch, dass diese Sensorentwicklung sich noch dramatisch entwickeln wird und verbessern wird. Also diese Firma, die ich jetzt in Luxemburg kennengelernt habe, die hat ein ganz eigenes Entwicklungsportfolio. Die sehen natürlich überall in der Medizin Sensoren in Zukunft. Man braucht nicht nur in Autos Sensoren, man kann auf der Intensivstation, ob man Temperaturmessungen im Bett macht, in der Decke macht, an dem Körperteilen macht, also diese ganzen Daten kann man erheben. Und das ist das andere, was ich eigentlich auch noch, ich habe das bisher nicht so dargestellt, aber das ist das, was für mich so mit am spannendsten war die letzten Jahre. Wir haben eine eigene Datenstruktur aufgebaut, einen Server entwickelt, in dem wir auch dashboardartig diese Daten präsentiert bekommen. Denn zu Beginn, als ich den Doktoranden und den Arzt gebeten habe, doch mal die Alarme zu interpretieren, kamen die nach 3 Tagen und waren ziemlich niedergeschlagen. Ja, also den Gesichtsausdruck möchte ich nicht hier beschreiben im Detail. Aber die sagten, naja, wir haben so viele Alarme, wir müssen Überstunden machen. Dann habe ich gesagt, okay, kann ich verstehen, geht nicht, müssen wir ändern. Und dann habe ich die ITler doch hoch motiviert, das schnell zu machen. Und diese Dashboards sind super, weil wir hatten ja auch noch eine Kamerafunktion. Wir hatten allen ein Handy ausgegeben und wir haben auf diesem Kamerafunktion zugegriffen, eine Schablone entwickelt, sodass die ihre Füße bei Anfrage auch fotografieren konnten. Ja, das war alles im Dashboard zu sehen. Wir konnten einfache Fragen denen stellen mit einem Knopfdruck. Wir haben die Temperaturlinien übersichtlich gesehen. Wir haben alles dieses mit einem Alarmampelsystem versehen, sodass man also 130 Patienten im Grunde genommen in 5 Minuten am Tag überblicken konnte. Und das ist natürlich das Geniale, wenn man in so einem System plötzlich auch mit ganz vielen Daten übersichtlich umgehen kann. Und da sehe ich den Vorteil. Da muss man, glaube ich, auch den Mut haben zu sagen, wir können mit den Daten umgehen, wir brauchen nur die Unterstützung.
Ja. Ja, genau, da wollte ich gerade dran anknüpfen, weil das, finde ich, ist wirkliche Telemedizin und das ist wirklich smart, wenn man eben wie so eine Ampel schaltet, wie du es gerade gesagt hast, und nicht überfordert ist von dieser Datenanalyse, weil es gibt ja jetzt zum Beispiel auch in der Charité in Berlin so ein Telemonitoring-Programm für Nierentransplantierte, da werden Blutdruckwerte, Laborwerte, Arztbriefe und ähnliches zwischen den verschiedenen Behandlern und den PatientInnen ausgetauscht und dann gibt's da auch mal eine Möglichkeit zur Videosprechstunde beziehungsweise zum regelmäßigen Austausch. Und das ist klar, schon Telemedizin, aber so wie ich es ein bisschen verstanden habe, wird das eben nicht so sehr automatisiert betrieben. Und ich habe das Gefühl, da braucht es eben extrem viel Personal, um diese Daten zu analysieren. Und ich meine, wer will jede Woche eine Videosprechstunde mit einem Transplantierten halten? Oder wer hat die Valenzen überhaupt? Da sehe ich so Schwierigkeiten. Und für mich ist Telemedizin zum Beispiel, wenn ein Patient so ein Wearable hat, das automatisiert Daten übermittelt, dann ist eine KI hinterlegt, die einen gewissen Algorithmus hat, die mir dann eben Risikoumstände automatisiert meldet und ich dann gezielt hinschauen kann und diesen Patienten gezielt quasi kontaktieren kann. Also, dass ich wirklich einen praktisch echten digitalen Zwilling habe. Wie schätzt du Telemedizin wirklich ein? Was ist so deine Definition oder wo siehst du auch eben Schwierigkeiten?
Also dieses Telemonitoring ist sicher ein ganz tolles, breites Feld. Braucht man Unterstützung? Und ich kann sagen, wir haben da gerade die Chance, auf sehr viel zu lernen, weil ich in einem EU-geförderten Projekt Konsortialpartner bin, bei dem wir Diabetespatienten über eine App die Essen klassifizieren kann, wie viel Kohlenhydrate drin sind, über ein Fitbit, so ein Fitness-Tracker verfolgen. Und die machen über AI-Entwicklung Algorithmen, sodass die Patienten die Insulindosierung empfohlen bekommen. Das ist ein Medizinprodukt Klasse 3. Das heißt also, es geht wirklich Leben und Tod, wenn die Insulindosis zu hoch ist und die sagen, Time in Range wird dramatisch besser sein als das, was man momentan sieht, weil viele Patienten die Kohlenhydrate nicht gut abschätzen können. Und mit so einem Handy ein Essen einmal zu scannen und zu sagen, so viel ist da drin und zu sehen, dass das viel besser funktioniert. Und das haben die in den letzten Monaten alles programmiert. Und da freue ich mich drauf, weil wir werden da diese Studie machen und die Patienten mit anderen Zentren gemeinsam einschließen. Und also ich bin jetzt, ohne dass ich das Studienergebnis wirklich vorhersagen kann, aber ich bin optimistisch, dass das Ganze funktioniert. Und da müssen wir einfach dran arbeiten, natürlich, welche Fallstricke da sind. Aber ich bin überzeugt, dass das die Zukunft ist.
Und das kann man jetzt gleich übertragen auf den Phosphatgehalt der Nahrung, ne?
Wahrscheinlich, ja. Genau so könnte man denken. Als Nephrologe könnte man sagen, die App nutze ich und jetzt werde ich jedem Patienten, der einmal gescannt hat, sagen, wie viel Phosphat ist da drin oder dieses Feedback geben. Ist das gut oder nicht gut, was man macht?
Ja. Nee, ganz wichtiger Punkt und ich glaube, das sind genau die Herangehensweisen, die man wählen muss, dass man lernt, welche Tools habe ich vielleicht schon an der Hand, so wie du es gerade beschrieben hast. Kamerabilder werden völlig unterschätzt, weil einfach doch algorithmenbasierte Systeme nochmal eine ganz andere Interpretation zulassen, auch Schwächen haben, klar, aber wir haben ja, glaube ich, da einfach wahnsinnig viel dazu gelernt und da sind viele Dinge möglich, an die wir manchmal gar nicht richtig denken und dann eben halt, sagen wir mal, bestimmte zusätzliche Sensorik uns da definitiv dann unterstützend weiterbringen wird. Jetzt hast du ja schon schön dargestellt, dass du wirklich sehr breit in dem Bereich auch vernetzt bist und auch viel in vielen Projekten da bist. Und wir haben ja sicherlich eine ganze Reihe von jungen ZuhörerInnen auch immer dabei. Und ich hoffe auch, und da bin ich fest davon überzeugt, auch viele junge Kolleginnen und Kollegen, die eine hohe Technikaffinität haben. Was ist denn dein Tipp für diejenigen, die auch irgendwelche smarte Ideen haben und sagen, Mensch, das sind Dinge, die würde ich eigentlich gern umsetzen oder ausprobieren. Was würdest du denen sagen, was ist der richtige Weg, um da ranzukommen und auch mal solche Dinge verwirklichen zu können?
Also ich glaube, wenn man tolle Ideen hat, gibt es keinen, wie sagt man, es gibt keinen heiligen Gral, wie man dann zur Umsetzung kommt. Am besten ist natürlich, wenn man in einer Teamatmosphäre bespricht, ist die Idee wirklich tragfähig oder nicht. Man braucht kritische Stimmen in der Umgebung, die auch mal überlegen, ja, macht das Sinn? Und ich habe festgestellt, dass die guten Ideen in diesen Gesprächen sich dann erst wirklich entwickeln. Diese eine einfache Idee gibt's nicht, meiner Ansicht nach. Also höchstens, wenn man eine PCR erfindet. Aber ansonsten, es gibt wirklich viele Kleinigkeiten, die dann zusammenfinden. Und gerade du sagst eben noch, ja, Innovation. Ich kann da noch eine Geschichte erzählen, weil wir mit der Kamera ja vieles machen können, aber viele wissen nicht, dass bei unserer Kamera immer eine Infrarotfunktion auch ist. Über die Infrarotfunktion können wir ganz viel erfahren, vor allen Dingen über Lebensmittel. Wir können die Frische von Kaffeebohnen über diese Funktion über eine App rausfinden. Ja? Also das Fraunhofer-Institut ist da ganz weit. Die haben so etwas programmiert. Da kann man ganz viel über Nahrungsmittel rausfinden, wie gut die sind oder nicht gut die sind. Also das sind so Innovationen, da denkt man auch nicht als erstes dran. Da braucht man Technikaffine, aber die haben wiederum von Medizin keine Ahnung. Und du sagst, naja, Nahrung, ich will Phosphat gucken. Das hat von denen noch keiner auf dem Schirm. Wenn du die jetzt anrufst und sagst, Mensch, da hätte ich aber nicht nur eine Idee, sondern wir könnten das direkt als einen Markt eröffnen, dann ist das super. Meine Erfahrung ist aber auch, dass die Regulatorik sehr, sehr hoch ist. Und so schön unsere Ergebnisse bisher sind, man braucht einen langen Atem. Und wenn man also da reingehen möchte, das ist nicht über Nacht alles umgesetzt. Und unsere Medizinprodukte sind auch noch nicht zertifiziert. Und das sind Themen, die leider bei uns im System noch gar nicht so klar vorgegeben sind. Was für eine Klasse ist denn ein Medizinprodukt, das Temperatur misst? Ist das 1 oder 2? Oder welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Wie ist das mit den Daten, die wir haben? Wie können wir damit umgehen? Das sind Lösungen, die momentan erst geschaffen werden. Und deshalb, ich sagte zu Beginn, das ist alles in Kinderschuhen. Das ist noch gar nicht fixiert bei uns. Da ist noch so viel Musik drin, was sich entwickeln wird. Und wir stehen erst am Anfang. Also ich denke, alle, die sich für so etwas entscheiden, die werden sehr viel Freude bekommen.
Glaube ich auch. Also das ist auch meine Erfahrung, da ich ja auch in den ein oder anderen Projekten oder Projektplanungen involviert bin. Das ist tatsächlich so, dass man einfach an vielen Stellen noch nicht die Lösung servieren kann, weil der Weg einfach noch nicht gegangen wurde und man da auch einen wahnsinnig spannenden Lernprozess hat. Ich hätte noch eine Frage an dich, die mich bewegt und vielleicht auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer spannend wäre. Du bist ja logischerweise auf allen möglichen wissenschaftlichen Meetings vertreten, natürlich schon aus Grundlagenerwägungen. Hast du auch Meetings, wo du gezielt hingehst, um diese technologischen Aspekte zu beleuchten, also wo Companies, Startups zu finden sind, die sich mit solchen Fragestellungen vielleicht auseinandersetzen oder interessieren? Gibt es da was, wo du sagen würdest, das würde ich mal empfehlen, sich da umzugucken?
Bernd, leider habe ich so ein Meeting noch nicht besucht. Ich kenne mich ehrlich gesagt auch nicht da aus, welchen Markt es gibt, welche Kongresse dort die besten wären. Medica ist sicher eine, die ganz gut ist, weil sie halt innovative Medizintechnik preisen, vor allen Dingen auch da verschiedene Aspekte zusammenkommen. Ich weiß, dass unsere Einlegesohle dort mal vorgestellt wurde. Und diese Usability auch abgefragt wurde, wie anderen das einschätzen. Also Medica ist sicher ein Spot, wo man da mit offenem Auge rumgehen kann, was gerade sich tut. Aber andere Kongresse, so wie wir es kennen, jetzt den Nephrologenkongress für Interdisziplinarität, den gibt's nicht. Und die Medizintechniker, das ist auch eine Erfahrung, reden eine ganz andere Sprache. Und wenn man als Team dort wächst, merkt man, dass diese Sprachen und diese Vorstellungen, die Ideen erst zueinander finden müssen. Das ist nicht kompatibel im ersten Augenblick. Wir haben auch andere Vorstellungen, wie schnell etwas programmiert werden kann. Wobei das hat sich ganz verschoben durch die künstlichen Programmierprogramme. Ja? Also was da alles mittlerweile ist, da sagt der Programmierer, früher hätte ich Jahre gebraucht, jetzt mache ich das in kurzer Zeit. Also auch da entwickelt sich ganz, ganz viel.
Ja, das ist natürlich so, das erwarte ich auch, dass eigentlich große Meetings es wahrscheinlich nicht gibt, aber es gibt ja kleinere Dinge in der Szenerie. Also ich erinnere mich, war mal vor 1,5 Jahren auf so einer Extended Reality Messe. Das ist dann nur ein Stockwerk mit, keine Ahnung, 20, 25 Companies, die in dem Bereich dann arbeiten. Aber es ist wahnsinnig spannend, weil man sieht, woran die sind. Und die bringen natürlich einen ganz anderen technologischen Input, wie so oft an der Stelle. Die verstehen nichts von dem, was wir tun, und wir verstehen wenig von dem, was die tun. Aber die Synthese ist natürlich wahnsinnig spannend und innovativ in aller Regel. Ne?
Ja.
Super. Peter, ja, wir haben jetzt schon doch wieder ganz schön viel Zeit miteinander verbracht. Du hast alle unsere Fragen, ehrlicherweise gesagt, mit Bravour und super spannend und innovativ beantwortet. Und ich glaube, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben einen super Eindruck davon bekommen, wie breit gefächert du aufgestellt bist und was ihr für eine tolle Kombination an verschiedenen Aspekten bearbeiten könnt. Und ich glaube, da werden wir noch viele interessante Ergebnisse auch zu lesen bekommen in der nächsten Zeit und vielleicht auch Dinge, die so ein bisschen unseren Umgang mit, sagen wir mal, zumindest Patienten mit diabetischen Füßen auch verändern könnten. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, gerne. Also im Januar diesen Jahres sind wir ja im Deutschen Ärzteblatt International gewesen und da wurde unsere klinische Studie publiziert. Also wer es nachlesen möchte, da sind auch Detailinformationen. Und wenn Interesse besteht, gerne mich kontaktieren. Also ich stehe da immer Rede und Antwort. Und wenn interessierte Leute hierher kommen wollen, natürlich auch.
Sag doch noch gerade noch mal kurz den Namen Prevent Diabetic Smart Feed.
Smart Prevent Diabetic Feed, so hieß diese Studie, ja.
So rum, sehr gut. Dann kann man es nämlich auch noch mal nachlesen. Super, also ich finde es auch ein Riesenfeld. So viel Potenzial, das da noch gehoben werden kann. Und langweilig wird es in den nächsten Jahren erstmal auf alle Fälle nicht. Vielen Dank für deine tollen Antworten und dass du heute bei uns warst.
Ja, danke euch.
Dankeschön, Peter.
Ihr wart wunderbar.
Danke.
Tschüss.
Ja.
Tschüss.